Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir über Dissoziation, schwere Kindheitstraumata, rituell organisierte Gewalt sowie Selbstverletzungsverhalten. Auch wenn wir bewusst auf explizite Details verzichten, können die Inhalte emotional belastend sein und starke Reaktionen auslösen. Bitte achte auf dich und höre diese Folge nur, wenn du dich stabil genug fühlst. Es ist jederzeit in Ordnung, eine Pause zu machen oder die Folge abzubrechen. Wenn du selbst betroffen bist, hol dir Unterstützung. Du musst damit nicht allein bleiben. Bevor wir über deine Vergangenheit sprechen, möchte ich vielleicht erstmal im Hier und Jetzt bleiben oder beginnen, besser gesagt. Ihr lebt mit einer dissoziativen Identitätsstörung. Seit wann wisst ihr von eurer Diagnose und wie kam es dazu?
Genau, das ist ein bisschen komplexer zu erklären. Bei mir ist es so, also ich bin Yuki, ich führe jetzt gerade das Interview mit dir und ich weiß es im Grunde genommen seit unserer Pubertät, dass irgendwas nicht so ganz normal bei uns abläuft, wie vielleicht bei anderen Mitschülern oder so. Aber offiziell die Diagnose haben wir jetzt seit 2 Jahren ungefähr. Genau, ja, also dass die fachärztlich als gesicherte Diagnose drin steht.
Ja.
Es ist aber schon so, dass einige Anteile natürlich auch im Vorfeld gemerkt haben, okay, bei uns läuft irgendwas anders wie bei anderen. Ganz besonders haben wir es daran gemerkt, dass wir eben immer wieder Zeiten hatten, in denen wir ja Zeiten einfach vergessen haben, dass wir sie auch vergessen haben. Das hat sich relativ früh bemerkbar gemacht. Da müssen wir so 15, 16 gewesen sein.
Okay.
Ja.
Wie habt ihr den Moment erlebt, als klar wurde, dass es sich um eine dissoziative Identitätsstörung handelt?
Das war tatsächlich im Rahmen unserer Therapie bei unserer ambulanten Psychiaterin. Es war immer wieder mal Gesprächsthema, dass es das sein könnte. Wie es dann aber wirklich hieß, okay, ja, ich vermute, es ist bei euch eine dissoziative Identitätsstörung, war es erstmal so ein Gefühl von, nee, also vielleicht sind wir psychotisch, aber doch keine dissoziative Identitätsstörung. Weil auch wir kannten das tatsächlich eher so im Kontext von Hollywood-Filmen. Ja, dass man wechselt und man ist auf einmal ein Serienkiller oder so. Also mit Gut und Böse wird ja gerne in Filmen gespielt. Und es fiel uns tatsächlich sehr, sehr schwer, diese Diagnose anzunehmen. Also das hat seine Zeit gebraucht, ja.
Und was bedeutet dann jetzt im Endeffekt die dissoziative Identitätsstörung im Alltag konkret für euch dann?
Also im Endeffekt ist es so, dass die Diagnose an sich uns erstmal unser Verhalten erklärt. Uns wurde klar, okay, warum vergessen wir immer wieder Zeiten? Ne? Warum beschreiben vielleicht auch gerade Menschen aus engerem Freundeskreis uns als sehr ambivalent? Heute mögen wir total Heavy-Metal-Musik und morgen lieben wir auf einmal Hip-Hop-Musik. Ja, es waren vor allen Dingen Erklärungen für unser Verhalten. Ja.
Verstehe, ja.
Genau.
Ich spreche von über 11 Anteilen. Wie würdet ihr euer inneres System beschreiben?
Vor allem gut strukturiert. Bei uns ist es so, dass tatsächlich jeder Anteil so auch seinen Aufgabenbereich hat. Das fängt damit an, dass ich, Yuki, jetzt gerade vor allem für Social Media zuständig bin. Also vieles, was auf Social Media passiert, das organisiere ich. Emanuel, unser derzeitiger Host, ist eher so für soziale Kontakte im Real Life, sage ich jetzt mal, zuständig. Der spricht also mit unseren Betreuern hier in der Wohngruppe, der spricht mit Freunden, mit der Familie. So Alltagsaufgaben übernimmt er sehr, sehr viel. Dann haben wir aber auch kreative Anteile wie Valja, der ja einfach sehr ausgeglichen ist und auch schon mal nach vorne tritt, wenn Emotionen einfach zu stark werden. Ja, man könnte sagen, dass er so der Ruhepol in unserem System ist. Und es gibt natürlich auch Anteile, die eher im Kleinkindbereich liegen oder aber auch Anteile, die sehr, sehr, ja, mit Trauma zu tun haben. Genau, die sehr traumabezogen sind, auch teilweise Erinnerungen haben. Also Erinnerung wird sowieso noch ein großes Thema, glaube ich.
Ja.
Genau, und Demian ist da eben jemand, der, wir dachten lange, Erinnerungen erlebt, wo wir nicht wissen können, ob sie echt sind oder nicht, was inzwischen aber validiert ist. Das,
Okay.
das so stattgefunden hat, ja.
Wir werden heute natürlich nicht tief in einzelne Punkte gehen, sondern wir gehen heute wirklich nur über dein Leben, wie du mit der Diagnose umgehst, was in Erfahrung gebracht worden ist und so weiter und was du vielleicht in Erfahrung bringen willst überhaupt, ne? In diese Punkte gehen wir, ob es eventuell irgendwann später der Punkt für dich auch selber oder für euch selber gekommen ist, zu sagen, auch darüber zu sprechen, kann man immer noch einen zweiten Teil machen oder so. Heute geht es da auch
Genau.
für die Leute da draußen eher um das große Ganze, sage ich sogar, weil, aber das kommen wir wahrscheinlich später nochmal eher zu
Genau.
sprechen, ne? Das war aber gute Überleitung. Wie organisiert ihr euch aber konkret im Alltag zwischen den einzelnen Anteilen?
Ja, also die Organisation läuft bei uns anfänglich und hauptsächlich auch nach wie vor über Notizbücher ab. Wir haben kleine Notizbücher, die wir immer und überall mitnehmen, wo jeder Anteil quasi seine Wünsche, Bedürfnisse, aber auch organisatorisches einfach reinschreiben darf. So die ersten Kontakte von Anteil zu Anteil geschahen tatsächlich über solche Notizbücher. Und ja, die sind nach wie vor unerlässlich für uns im Alltag, weil wir einfach sonst viele Termine auch vergessen würden. Weil wenn wir jetzt miteinander sprechen und wir würden für morgen um 20 Uhr einen Termin planen, wenn dann ein Wechsel stattfindet in der Zeit, weiß der andere Anteil nicht, okay, was war jetzt überhaupt geplant? Was steht an? Und da sind Notizbücher nach wie vor unerlässlich für uns, ja.
Aber gibt es Anteile mit klaren abgegrenzten Aufgaben, die eventuell bestimmte Rollen, die vielleicht ein Yuki oder ein anderer betreibt, gar nicht dann durchführen kann und macht?
Wie genau meinst du jetzt?
Ne, also die einzelnen Anteile sind ja meistens bei euch, denke ich, wie bei den meisten, in einer langen Zeit dann irgendwann eingegliedert in bestimmte Rollen. Jeder erfüllt eine Rolle, eine oder seine eigene. Das ist, Rolle hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, ne? Also es ist keine gespielte Rolle, sondern jeder erfüllt eine Rolle im System,
Genau.
ob es im Allgemeinsystem draußen in der Gesellschaft ist oder auch für euch selber. Und da
Ja.
ist es halt die Frage, gibt es Systeme oder gibt es Rollen oder einzelne Anteile, die bestimmt, sagen wir mal, ihr habt heute einen Zahnarzttermin. Ne? Einfach nur als Beispiel. Gibt es Anteile, die das kategorisch dann, wenn die gerade zufällig vorne sind, dann in dem Moment, kategorisch sagen, nein, machen wir
Ah,
nicht?
okay. Jetzt verstehe ich die Frage. Die gibt es tatsächlich, ja.
Okay.
Gerade Zahnarzt wäre zum Beispiel so ein Thema, das ist ein sehr gutes Beispiel, was bei uns mit heftigen Triggern verbunden ist.
Oft so,
Und
deswegen frage ich das nur.
genau, und da gibt es einfach Anteile, die vielleicht noch zu sensibel sind, vielleicht sogar auch mit Trauma zu tun haben, die da wahrscheinlich kategorisch sagen würden, nein, das kommt für uns gar nicht in Frage. Das wäre so eine typische Aufgabe, die eher Emanuel übernehmen würde. Ja.
Passiert das häufig?
So häufig jetzt nicht, aber auch einkaufen gehen. Einkaufen ist sehr, sehr häufig verbunden mit unterschiedlichsten Gerüchen wahrnehmen. Und auch was Gerüche anbelangt, sind wir relativ sensibel. Und das ist schon eine Aufgabe, die dann eher Anteile übernehmen, die einfach gefestigter sind. Also das sind bei uns Emanuel, ich kann das sein. Wir haben aber zum Beispiel auch unseren Beschützeranteil Jay, der sowas übernehmen könnte. Ja, da muss man einfach immer schauen, okay, inwieweit können wir das gerade leisten?
Wie funktioniert genau dann die interne Kommunikation zwischen euch?
Die interne Kommunikation läuft zum einen, wie ich eben erwähnt habe, über diese Notizbücher. Und zum anderen gibt es bei uns, wie wahrscheinlich bei vielen anderen Systemen, auch eine Innenwelt, wo Anteile einfach vorhanden sind, wenn sie nicht gerade vorne sind. Und in dieser Innenwelt, ja, kann man im Grunde genommen das tun, wie in einer realen Welt auch. Also man kann sich unterhalten, man kann schlafen, essen, trinken, das funktioniert alles. Und da läuft eben auch sehr viel Kommunikatives ab. Problem dabei ist nur, dass es gewisse Anteile gibt, die keinen Zugang zu dieser Innenwelt haben. Also Emanuel ist bei uns zwar der Host und somit könnte man meinen, die wichtigste Rolle im System, aber er hat zum Beispiel keinen Zugang zu dieser Innenwelt. Ja, deswegen, also bei uns ist es ganz oft ein Misch aus Kommunikation in der Innenwelt und über Notizbücher. Ja.
Was hat sich denn seit der Diagnose in eurem Selbstbild verändert?
Uns wurde klar, dass unser Leben sehr viel Arbeit bedeutet, sehr viel Kommunikation bedeutet. Mit der Diagnose wurde uns eben bewusst, okay, wir haben unterschiedliche Anteile. Wir haben verstanden, dass es okay ist, dass wir diese Anteile auch haben. Aber es ist eben, ja, wie ein großes Familienleben. Man hat viel zu organisieren, zu planen. Und ich glaube, das ist auch so die größte Veränderung, die wir durchleben, dass wir aktuell einfach sehr, sehr viel planen müssen nach wie vor. Und es besteht immer noch nicht Kontakt zu allen Anteilen. Also nicht jeder Anteil kann mit jedem kommunizieren. Auch das ist was, was wir weiterhin lernen.
Sprache war von wissenden Anteilen sind 11 Stück, 12 Stück.
Genau, namentlich bekannt, ja.
Namentlich bekannte, okay.
Ja.
Welche Vorurteile gegenüber dis begegnet euch am häufigsten? Also nicht allgemein, was man von der Gesellschaft immer hört, sondern was
Ja.
begegnet euch wirklich persönlich am häufigsten?
Vorurteile. Ich glaube, das größte Vorurteil, das spielt ihr doch nur. Ja, es ist nach wie vor, dass ich glaube, viele Menschen sich einfach gar nicht in die Lage versetzen können, was total verständlich ist, viele zu sein und es einem dadurch erstmal versuchen abzusprechen. Es bedarf einfach einer feinfühligen Kommunikation dann auch nach außen mit anderen Mitmenschen um einen herum, um das Ganze erstmal zu erklären. Was ist eine Dis überhaupt? Wie entwickelt sich eine dissoziative Identitätsstörung? Und häufig ist es dann doch so, wenn man es den Menschen erstmal ruhig und sachlich erklärt, dass ein bisschen mehr Verständnis aufkommt. Ja, aber in erster Linie das Klischee, das spielt ihr doch nur. Ja.
Aber was wird aus eurer Sicht gesellschaftlich am meisten missverstanden?
Am meisten missverstanden.
Eventuell wie eingangs besprochen, dass die Gesellschaft denkt, das wäre wie in einem Hollywood-Film. Man switcht, man ist dann
Ich
plötzlich
glaube halt
ein
wirklich, genau.
Serienmörder oder wie auch immer.
Ja.
Ist
Ja, ich
das?
glaube halt wirklich, dass man automatisch assoziiert, okay, dieser Mensch, wenn man sagt, man hat eine Dis, oder noch schlimmer ist, glaube ich, das alte Wort, die multiple Persönlichkeit. Das weckt sofort die Assoziation von Gut und Böse. Ne? Also ich bin jetzt der liebe Yuki und im nächsten Moment könnte ich ein Serienkiller sein.
Ja.
Voll.
Stigmatisierung in diesem Sinne, ja.
Ja, total.
Wie geht ihr mit Situationen um, in denen die Außenstehenden eventuell skeptisch reagieren?
Erstmal versuchen wir immer ruhig und sachlich zu bleiben. Ich finde, ein gewisses Maß an Skepsis ist erstmal total normal, weil es ein Symptomkomplex ist, was für viele nicht greifbar ist. Viele können sich das nicht vorstellen, haben sich das vielleicht auch noch nicht vorgestellt und sehen sich auf einmal damit konfrontiert, vielleicht sogar mit sehr drastischen Momenten, wenn eben ein Kleinkindanteil bei uns vorne ist. Und natürlich, wenn man jetzt einen erwachsenen Mann wie mich, der vielleicht auch noch tätowiert ist im Gesicht, vor sich stehen hat und sich dann aber verhält wie ein fünfjähriges Kind, das sorgt für Irritierung.
Klar.
Und da gehen wir meistens den Weg, dass, wenn wir hinterher darauf angesprochen werden, nochmal versuchen zu erklären, okay, wodurch entsteht eine Dis? Ja, und bekommen dadurch meistens einen guten Bezug zu der Person und ja, können etwas aufklären.
Was würdet ihr den Betroffenen sagen, die noch ganz am Anfang sind?
Betroffenen, die ganz am Anfang sind. Das Wichtigste, sucht euch einen guten Arzt, eine gute Ärztin oder eine gute Therapeutin, weil es gibt leider auch in Fachkreisen unterschiedliche Haltungen gegenüber dieser Diagnose. Nach wie vor gibt es Therapeuten, die Patienten diese Diagnose absprechen. Oder aber das genaue Gegenteil, das gibt es auch, dass Therapeuten total drauf anspringen und dir einreden, du hättest irgendwie 300 Persönlichkeitsanteile. Beides sollte man natürlich kritisch betrachten, aber insgesamt würde ich sagen, ist es einfach sehr, sehr wichtig, sich an Fachmenschen zu wenden, die Ahnung von der Materie haben und offen sprechen zu können. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig, ohnehin einen Therapeuten zu finden, der bestenfalls noch kassenzugelassen ist. Aber ich glaube, dass die Chemie das A und O ist in der Therapie.
Ganz klar.
Und Ja, das ist so der wichtigste Punkt, sich an Fachpersonal zu wenden.
Danke schon mal für die schöne Einführung in unser
Sehr gerne.
Gespräch. Würde Erinnerungslücken, Amnesien. Ein zentraler Punkt bei euch ist ja die Amnesie, ne?
Ja.
Im Prinzip. Und ihr sagt, ihr habt nur circa 20 Tage aktive Kindheitserinnerungen, überwiegend positiv,
Ja.
ne?
Ja.
Wie fühlt sich dieses Nichtwissen eigentlich an für Außenstehende, die das ni niemals erleben könnten? Wie kann man das am besten umschreiben?
Ich glaube, am besten umschreiben kann man es, wenn sich jeder Zuschauer jetzt gerade und Zuschauerin einfach mal vorstellt, ihr geht abends ins Bett, ihr wacht morgens auf. Und es sind 15 Jahre vergangen. Und ihr werdet gefragt, hey, was habt ihr die 15 Jahre über gemacht? Ja, man hat einfach keinerlei Zugriff auf diese Information. Gut, bei uns ist es schon so, dass wir vereinzelt Tage im Gedächtnis haben, die wir abrufen können, die überwiegend auch schöne Erinnerungen sind, aber das meiste ist nach wie vor einfach weg.
Wie würdet ihr trotzdem eure Amnesie genau beschreiben? Ist sie vollständig oder fragmentisch?
Heute wissen wir, sie ist fragmentiert. Also von der Amnesie am stärksten betroffen ist unser jetziger Host Emanuel. Der hat nach wie vor gar keine Erinnerung an Kindheit, Jugend. Es gibt Anteile, die sich eben sehr wohl an vereinzelte Tage erinnern können. Auch ich kann das. Ich kann mich an eine Klassenfahrt in der 8. Klasse zum Beispiel erinnern, was sehr, sehr schöne Erinnerungen sind. Aber das meiste ist halt einfach nicht vorhanden.
Was bedeutet für euch, keine konkreten, dadurch auch Täter identifizieren zu können?
Es ist schwierig. Also bei uns ist es so, dass eben der Anteil Demian zum Beispiel sehr wohl, ich sage das jetzt vorsichtig, glaubt, sich an gewisse Taten zu erinnern, was lange Zeit eben für uns sehr fraglich war, ob das wirklich alles so stattgefunden hat. Heute wissen wir in der Tat, dass es so stattgefunden hat, dass es reale Erinnerungen sind. Ja,
Schwierig.
sehr schwierig, ja. Sehr schwierig.
Also ich möchte keine Rekonstruktion eurer Vergangenheit anstreben, aber ihr möchtet es noch nicht, ne? Warum?
Wir möchten es deshalb nicht, weil wir jetzt gerade an so einem Punkt sind, wo wir sagen, was wir nicht kennen, können wir nicht vermissen. Und wir wissen nicht, wenn wir beginnen würden, die Vergangenheit zu rekonstruieren, ob es uns vielleicht sogar mehr schädigen als helfen würde. Und dadurch ist Stand jetzt einfach für uns, okay, wir belassen es dabei. Wir wissen natürlich, dass irgendwann, wenn wir den Schritt gehen und eine stationäre Traumatherapie machen, dass es bestimmt thematisiert wird, die Vergangenheit ein Stück weit zu rekonstruieren. Aber derzeit halten wir es einfach für sinnvoller, es dabei beruhen zu lassen, weil so eine Amnesie unserer Meinung nach auch nicht einfach so kommt, sondern das wird seine Gründe haben und ich weiß nicht, ob es unsere aktuelle Stabilität gefährden könnte.
Verstehe. Man sollte
Ja.
auch immer erstmal, das ist auch sehr gut, dass ihr das selbst sehr gut einschätzen könnt anscheinend, ne? Weil das ist ja das A und O. Es bringt
Ja.
nichts, sich retraumatisieren automatisch, ne? Dadurch passiert es. Und wenn ihr euch nicht stabil, immer gucken, wie fühlt man sich wirklich? Ist man stabil genug, mental, körperlich? Es spielt ja alles zusammen, ne?
Wow.
Da kommen wir eigentlich zu einem Punkt. Wie steht ihr zu dem sogenannten False Memory-Debatte?
Ja, kritisch. Also wir wissen, dass dieses Argument immer wieder von fachlicherseits eingeworfen wird. Wir halten davon aber vor allem eins, Abstand. Und zwar ist es bei uns ja so, dass wir eigentlich nicht viele Erinnerungen an die Vergangenheit haben. Und wenn wir nicht viele Erinnerungen an die Vergangenheit haben, besteht auch nicht die Möglichkeit, großartig False Memories einzubauen. Und dennoch leben wir heute mit einer dissoziativen Identitätsstörung. Dementsprechend lehne ich mich weit aus dem Fenster und würde behaupten, wir sind das lebende Exemplar dessen, das die False Memories These eigentlich widerlegt sein müsste.
Definitiv. Das hatten wir eingangs im Erstgespräch schon angesprochen gehabt. Es ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Wo keine
Ja.
Erinnerungen da sind, kann eigentlich eine Diagnose ja gar nicht da sein. Aber die ist da. Wie kann das sein? Ne? Ja. Welche Rolle spielt die Tatsache, dass keine Hypnose angewendet wurde dadurch? Also, dass man, ne, wegen der False Memory Debatte und
Genau.
Hypnose, ne?
Also dadurch, dass bei uns eben keine Hypnosesitzung gemacht wurde, besteht eigentlich wenig Gefahr, dass von außen irgendein Input in uns eingepflanzt wurde. Deswegen sind wir auch nach wie vor sehr skeptisch oder zumindest kritisch gegenüber der Hypnosetherapie. Ja, ich glaube, es muss jeder oder jedes System auch für sich entscheiden, ob man Hypnosetherapie für sich in Anspruch nimmt. Ich glaube, und da spreche ich für unser ganzes System, wir würden es definitiv nicht. Ja.
Aber auch nachvollziehbar. In der jetzigen Situation auf alle Fälle, ne? Wie erlebt ihr Flashbacks im Vergleich zur bewussten Erinnerung?
Oh, spannend. Flashbacks sind bei uns sehr, sehr unterschiedlich. Das kann beginnen bei Gerüchen, die gewisse Bilder im Kopf einfach verursachen. Es kann aber auch so weit gehen, dass wir ein Geräusch hören oder etwas sehen, etwas riechen, etwas fühlen auch, was bis hin zu körperlichen Symptomen geht. Das kann Herzrasen sein, das können schwitzige Hände sein. Das geht aber auch schon mal so weit, dass wir ja, zum Beispiel Schmerzen in der Analregion verspüren. Also sehr, sehr unterschiedlich.
Ja. Fühlt sich Flashbacks für euch real, körperlich oder eher emotional an?
Real im Sinne von emotional total, ja.
Okay.
Körperlich ist uns natürlich schon bewusst, okay, wir sind jetzt gerade keiner realen Gefahr ausgesetzt. Nichtsdestotrotz, wenn man plötzlich körperliche Schmerzen verspürt, Herzrasen hat, diese Bilder vor Augen sieht, dann ist das natürlich trotzdem so, dass die Emotion dahinter, so sehen wir das zumindest, sehr real ist, ja.
Klar, ja, verständlich. Und gibt es Momente, in denen ihr euch wünscht, mehr zu wissen, trotz allem?
Natürlich, klar. Schon allein um Täter oder Täternetzwerke vielleicht sogar anzeigen zu können, um ja besser herauszufinden, okay, wie ist unsere Kindheit gewesen? Also wir haben nach wie vor ein sehr seltsames Gefühl im Umgang mit unserer Mutter zum Beispiel. Sie ist natürlich Mutter, klar, und wir haben auch das Gefühl, dass sie unsere Mutter ist, aber all das, was andere Kinder haben, Erzählungen wie ich war im Sommer mit 10 Jahren mit meiner Mutter im Freibad oder das und das sind so typische Erinnerungen, die ich mit meiner Mutter teile. Die sind bei uns einfach nicht vorhanden. Und das verändert natürlich auch gewissermaßen das Verhältnis zu den Eltern oder in unserem Fall zu der Mutter, wodurch wir uns schon ab und zu wünschen würden, dass wir mehr wissen. Aber dieses unangenehme Gefühl dabei, dass mehr Wissen auch mehr Leid bedeuten könnte.
Kommt zum guten Punkt. Oder wiegt das Gefühl, dass Nichtwissen euch eher schützt?
Total, ja.
Ne?
Also
Ja.
zumindest Stand jetzt. Ja.
Voll nachvollziehbar, ja. Wie geht eure Therapeutin mit der Amnesie um?
Eigentlich überhaupt nicht, weil wir einfach total im Hier und Jetzt ansetzen. Die Vergangenheit spielt in unserer Therapie bei unserer Psychiaterin eine untergeordnete Rolle zurzeit. Ja.
Was würde die Menschen sagen, die Erinnerung als Beweis verlangen?
Eine gute Frage, wenn sie nicht von der Staatsanwaltschaft oder von der Polizei wären, gar nichts. Einfach aus dem Grunde, es ist einfach eine schwere Traumafolgestörung, für die ein Mensch keine Beweise liefern muss. Was geschehen ist, ist geschehen. Und ich finde, niemand hat das Recht, einem anderen eine Erkrankung abzusprechen. Also nur weil es jetzt psychischer Natur ist, einem Menschen mit einem gebrochenen Bein würde man das gebrochene Bein ja auch nicht absprechen.
Ganz klar.
So sagen, ja, zeig mir mal deine Röntgenbilder. Dementsprechend fahren wir da eigentlich einen relativ guten Weg mit, indem wir sagen, da braucht es nichts anbeweisen. Also wir haben, das muss ich dazu sagen, auf Instagram haben wir unsere Diagnosen als Arztbrief tatsächlich veröffentlicht. Aber weitere Details nennen wir da auch nicht.
Ist auch richtig so, ist auch euer Privat, Eigentum, was niemanden was angeht, ne?
Genau.
Gut, wir kommen zum nächsten Themenpunkt: rituelle organisierte Gewalt und kultisches Umfeld. Schwieriges Thema. Ihr beschreibt in einem Oder beschreibt in einem kultischen Umfeld mit satanisch und rechten Ideologien aufgewachsen zu sein. Was könnt ihr, ohne euch zu retraumatisieren, uns davon erzählen?
Oh, was können wir darüber erzählen?
Über das Umfeld.
Ja, im Grunde genommen
Ja.
ist es ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Art oder auf der einen Seite gibt es die Mutter, die uns eigentlich immer gut behandelt hat, uns Liebe geschenkt hat. Und auf der anderen Art die krasse organisierte Gewalt. Ja.
Okay, wie würdet ihr das System beschreiben, in dem ihr groß geworden seid? Genau so, Punkt, oder?
Ich würde noch hinzufügen, eigentlich die klassischen Saubermänner, also da, wo man es nicht erwarten würde. Ja, die rechte und satanische Ideologie einfach vorgeschoben haben, um Kinder systematisch auszubeuten, zu missbrauchen und ja,
Schlimme Sachen zu machen.
genau.
Welche Rolle spielten ideologische oder religiöse Elemente? Woran kann man sich denn oder kannst du dich oder könnt ihr euch überhaupt daran an irgendwas erinnern, außer Fragmente?
Genau, also ich selbst habe da wenig Bezug zu. Ich kann jetzt nur von dem sprechen, was unser Anteil Demian zum Beispiel in den Notizbüchern niedergeschrieben hat. Und das spiegelt im Grunde genommen auch unsere Flashbacks wider, die wir alle erleben. Es sind gewisse Symboliken, die man ganz klassisch auch aus dem Satanismus kennt oder zumindest mit dem Satanismus verbinden würde, aber auch mit rechter Ideologie. Und es war einfach so in diesem Kult, dass ja auch das Geschlecht eigentlich eine zweitrangige Rolle gespielt hat. Es ging viel mehr um, ja, man sieht nicht arisch genug aus, also wirst du dem Teufel quasi geopfert, zur Verfügung gestellt und es werden grausame Dinge an den Kindern vorgenommen.
Wann habt ihr verstanden, dass eure Kindheit nicht normal war?
Schwierig. Es gibt Anteile in uns, die das immer noch nicht so ganz wahrhaben wollen, was damals passiert ist. Es gibt natürlich unseren Anteil Demian, der durchaus sehr viele Bilder vor Augen hat, der viele Situationen beschreibt. Aber so richtig klar wurde uns das erst vor wenigen Wochen, wie wir mit jemandem in stationärer Therapie Kontakt hatten, der auch wegen unterschiedlichen Erkrankungen stationär war und ja, er schilderte im Grunde genommen unsere Geschichte mit denselben Standorten aus Täterperspektive.
Okay.
Er war unfreiwillig auf Täterseite als Jugendlicher und ja, es sind einfach die Standorte, es sind die Abläufe dieser Rituale und Messen, die er einfach eins zu eins wiedergegeben hat, die Demian regelmäßig in unseren Notizbüchern auch beschreibt. Und da wurde uns dann natürlich klar, okay, es sind nicht nur, wie man vielleicht annehmen möchte, false memories oder einfach, ja, vielleicht Verbindungen, die man durch Horrorfilme erlebt hat oder so, sondern es sind echte Erlebnisse. Ja.
Wie reagiert? Ja.
Und es war natürlich ein sehr, sehr schwieriges Zusammenfinden für beide Seiten. Aber gleichzeitig auch sehr wohltuend, weil Demian ihm bestätigen konnte, dass wir das erlebt haben und er uns quasi bestätigen konnte, dass es real
Stimmt,
ist.
das ist real, das ja.
Ja.
Wie reagiert euer Umfeld heute, wenn ihr von ritueller Gewalt spricht? Sprecht ihr
Unser
überhaupt darüber?
privates Umfeld weiß wenig darüber. Wir haben es, ich glaube, einmal abends in einer gemütlichen Runde beisammen, wo wir über allem Mögliches gesprochen haben, mal thematisiert, weil einfach auch nachgefragt wurde. Und wir waren sehr mitgenommen als ein Freund von uns, der eigentlich sehr selbstbewusst und stark wirkt, plötzlich anfing zu weinen und gesagt hat, wie kann ein Mensch euch sowas antun? Wie konnten euch Menschengruppen sowas antun? Und dadurch, dass wir gemerkt haben, wie sehr das Mitmenschen mitnehmen kann, sprechen wir da ungern drüber. Ja.
Aber warum ist es euch trotzdem wichtig, dann die Existenz solcher Strukturen öffentlich zu benennen?
Ja. Wichtig einfach deshalb, weil es nach wie vor super viele Betroffene gibt, auch die nicht mit einer Diss diagnostiziert sind, sondern die einfach über solche Dinge berichten und die man als Schwachsinn abtut, als Einbildung abtut, als Aufmerksamkeitssuche vielleicht abtut. Und es gibt sehr, sehr erfahrene Psychotraumatologinnen in Deutschland, die auch als Psychotherapeuten tätig sind, die schon in den 90ern über solche Strukturen und Organisationen gesprochen haben. Es war dann ganz, ganz lange still um das Thema, weil ich glaube, auch Medien ungerne darüber berichtet haben. Aber es findet nach wie vor tagtäglich statt. Und ich finde, Betroffene müssen einfach Gehör bekommen. Sie müssen sichtbar
Definitiv.
werden. Und gerade jetzt aktuell, auch mit den Epstein-Files, es wird immer sichtbarer.
Vermeintlich, ja. Müssen dann nur aufpassen, dass dann nicht die typische Gehirnwäsche wieder getätigt wird, kurz darüber gesprochen, aber das Thema verlagert wird in eine obskure ja, Fragestellung, Antwortstellung. Da muss man aufpassen, aber stimmt, ja. Sichtbarkeit ist vermeintlich im ersten Moment größer geworden. Das heißt nicht, dass aber die Sichtbarkeit positive Reaktionen hervorgerufen hat. In
Gar
dem,
nicht.
ne?
Gar nicht.
Was ist aus eurer Sicht das größte gesellschaftliche Tabu in diesem Zusammenhang?
Ich würde behaupten, männliche Betroffene. Gerade sexualisierte Gewalt wird sofort gesellschaftlich assoziiert mit kleinen Mädchen, mit Frauen. Und ja, es ist super wichtig, darüber zu sprechen, dass vor allem Frauen und kleine Mädchen betroffen sind. Aber gerade in unseren Täternetzwerken war Geschlecht komplett zweitrangig. Also es ging weniger um die Ausbeutung von kleinen Mädchen, wie man das so klischeehaft vielleicht vor Augen hat, sondern durch die Ideologie bedingt auch um arisches Aussehen einfach. Und das, wie gesagt, völlig unabhängig des Geschlechts.
Ja.
Ja.
Welche Verantwortung tragen Medien bei diesem Thema?
Wenn man mich fragt, eine sehr große. Das fängt schon damit an, dass es immer wieder vermeintliche ExpertInnen gibt, die sich medienwirksam platzieren und sagen, nee, das gibt es nicht, das sei alles Satanic Panic. Das ist so eine Begrifflichkeit, da stellen sich uns die Nackenhaare auf, einfach aus dem Grunde, es ist einfach bewiesen, dass es Ermittlungsverfahren in solche Richtungen gibt. Es gibt Gerichtsverfahren. Und ja, durchaus gab es eine gewisse Satanic Panic, dass es Menschen gab, die sich vielleicht durch Horrorfilme verleiten lassen haben, solche Erinnerungen zu generieren. Im Großen und Ganzen gibt es aber eben auch bewiesene Fälle. Und ich finde, das darf man einfach nicht miteinander vermischen. Und dadurch sehe ich gerade diesen Begriff Satanic Panic in den Medien sehr kritisch.
Ja.
Und es bedarf da einfach einer genaueren Einordnung durch die Medien. Ja.
Definitiv. Zumal ich bin der Meinung zum Beispiel, dass die Täter, die in so Kulten drinne stecken, egal aus welcher Schicht, ne, aus welcher gesellschaftlichen Schicht die auch immer kommen mögen, Banker, Bäcker, egal, ne, Busfahrer, egal was, ne, also querbeet durch die Gesellschaft, dass mehr als die Hälfte an diese Ideologien nicht glauben, sondern das nur als Deckmantel nehmen, ne?
Korrekt.
Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass die damit auch spielen, da reinzukommen, weil die wissen, erstens in der Gesellschaft ist es schwieriger, einen Einzelnen herauszufischen. Und zum
Total.
Zweiten, dass sie dann wissen, dass die Gesellschaft über diese Strukturen lächeln und es abtun, als wäre es nichts. Und das ist
Ja.
natürlich dann ein ganz, ganz großes Problem, ne?
Ich möchte an der Stelle auch noch ergänzen, bei uns, also ich benutze auch meistens das Wort Täter, es sind aber tatsächlich sowohl männliche wie auch weibliche Täter gewesen. Und ganz häufig wird auch irgendwie assoziiert, dass solche Täter prinzipiell pädophil sind. Ich kann das natürlich nicht hundertprozentig beurteilen, aber ich würde behaupten, dass es häufig auch einfach um Machtausübung geht und gar nicht um diese Pädophilie als solches.
Ja, ich glaube auch eher, dass es mehr Macht und Sadismus
Ja,
als
total.
Pädophilie ist, aber da vermischt sich irgendwann alles, ne? Weil
Ja, klar.
irgendwann ist der Kick da oder diese Hemmschwelle einfach verloren gegangen, ne?
Ja, und solche Gruppierungen ziehen natürlich auch allerlei
Ja.
Täter mit unterschiedlichen Motiven an. Das ist so.
Plus, man darf nicht vergessen, dass 80% aller Täter selber mal Opfer waren. Ob die immer noch Täter sind gezwungenermaßen oder freiwillig Täter werden, dann sei dahingestellt, ne? Aber es ist leider auch der Fall, und das darf man auch nicht vergessen, dass auch die eine Vergangenheit haben, was nicht gut zu heißen hat, was die machen, aber auch das beleuchtet werden muss, ne? Um
Genau.
die ganze Struktur erstmal, wie das generationsübergreifend einfach weitergetragen wird, ne? Aber warum ist die männliche Perspektive hier besonders relevant?
Besonders relevant in unseren Augen einfach, weil es sehr häufig vergessen wird. Ich glaube, das liegt mit dem Akt der vermeintlichen Penetration zusammen. Aber es geht solchen Tätern eben und Täterinnen nicht nur um die reine Penetration, sondern um so viel mehr, wie wir gerade schon aufgezählt haben. Es geht um Machtausübung, es geht um Sadismus. Und es ist einfach wichtig, der Gesellschaft vor Augen zu führen, dass das Geschlecht in solchen Fällen wirklich zweitrangig ist. Und gerade Männer sind, glaube ich, einfach der Gefahr ausgesetzt, Stärke in der Gesellschaft zeigen zu wollen, nach wie vor. Es gibt so gewisse Stereotypen. Und wir können das sehr gut bestätigen. Man fühlt sich, wenn man sowas erlebt hat, der Männlichkeit in einem gewissen Maße beraubt. Ja, und ich glaube, dass das einfach so ein Thema ist, warum viele Männer nicht mit Therapeuten sprechen, nicht solche Dinge zur Anzeige bringen und diese Dunkelziffer unfassbar hoch sein muss. Natürlich auf beider Seiten, also auch bei jungen Mädchen, die sich nicht trauen
Wollte ich
oder
gerade sagen, ich glaube, da
Frauen.
gibt's, glaube ich, keinen Unterschied.
Nee, überhaupt nicht.
Einzige Unterschied ist, dass Männer sich weniger trauen, durch die
Genau.
Stigmatisierung der Gesellschaft zu sprechen, weil ob man deine Männlichkeit beraubt hat, was ganz klar ist, was man
Ja.
ganz klar gemacht haben, wurden auch deren Weiblichkeit beraubt.
Korrekt, ja.
Ne? Und deswegen mache ich da, wie auch ihr sagt, keinen Unterschied, und das machen auch die Täter leider, größtenteils leider nicht mehr. Ne?
Richtig.
Was heißt leider? Generell machen die das nicht. Ne?
Ja.
Habt ihr Angst vor möglichen Reaktionen ehemaliger Täterkreise, wenn ihr so offen spricht?
Ja, also Kurzantwort ja. Uns ist natürlich klar, dadurch, dass wir unser Gesicht zeigen, dass wir sehr öffentlich über das Thema sprechen und auch jetzt mit dir über gewisse Strukturen sprechen, das wird sowohl unserer Täterstruktur als auch insgesamt solchen Tätern natürlich nicht gerade gefallen. Wenn es, ich mag das Wort Opfer nicht, aber in dem Fall, wenn ein Opfer oder Überlebender,
Betroffener,
Betroffener, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, öffentlich darüber spricht. Und ja, wir leben in ständiger Anspannung, dass irgendwas passieren kann. Wir müssen dazu sagen, wir hatten jetzt sehr lange Zeit, nach wie vor auch immer noch, mit einem klassischen Fall von Stalking zu tun. Aber im Verhältnis überwiegt einfach der Wille, Aufklärungsarbeit zu leisten, weil wir das ein unfassbar wichtiges Thema finden und vor allem auch subjektiv für uns das Gefühl, die Täter hatten uns lang genug unter Kontrolle, jetzt ziehen wir den Strich und gehen nach vorne. Und das bedeutet eben auch, uns öffentlich zu positionieren und zu sagen, hey, seht her, auch uns gibt es.
Sehr gut. Wie geht ihr mit bedrohlichen oder seltsamen Nachrichten in Social Media um?
Also hauptsächlich, dadurch, dass ich überwiegend für Social Media auch zuständig bin, ignoriere ich solche Nachrichten. Es gab jetzt zuletzt einen Vorfall, wo sehr explizit bestimmte Gewaltdarstellungen geteilt wurden in Schriftform. Die haben wir tatsächlich online dann auch zur Anzeige gebracht. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir da einfach keinen Wert drauf zu legen und solche Nachrichten zu ignorieren. Ja.
Klappt das gut?
Mal mehr, mal weniger. Es ist natürlich schon so, gerade wenn wir Videos teilen, die eine sehr große Aufmerksamkeit erregen, wie zum Beispiel Kleinkindanteile, nimmt auch diese Nachrichtenwelle an sowohl Hassnachrichten als auch an bedrohlichen Nachrichten zu.
Okay.
Das sind dann auch schon mal Situationen, wo wir wirklich schlucken müssen und okay, dieser Mensch kennt uns hoffentlich nicht und zack, Nachricht gelöscht. Aber es wäre jetzt auch gelogen zu sagen, es lässt uns komplett kalt.
Klar.
Ja.
Was müsste sich politisch oder gesellschaftlich verändern, um überhaupt mehrere Schritte nach vorne gehen zu können?
Oh, eine komplexe Frage. Ich glaube, man muss nach wie vor Betroffenen mehr Gehör schenken. So fernab der Realität gewisse Schilderungen auch klingen, den Betroffenen erstmal glauben. Denn ich bin der Meinung, auch wenn Betroffene Erinnerungen schildern, wo man nicht ganz genau weiß, sind es reale Erinnerungen, dieser Mensch fühlt es, als seien es reale Erinnerungen. Und es ist nicht Aufgabe der Gesellschaft, darüber zu urteilen, ob es real oder Fiktion ist. Was heißt Fiktion oder Erinnerungen, die vielleicht verfälscht sein können, wie auch immer, sondern das ist Aufgabe von qualifizierten Therapeuten. Und es muss einfach ermöglicht werden, dass gerade Menschen mit schwersten Traumata oder auch Traumafolgestörungen eine bessere Anbindung finden. Also wir warten zum Beispiel auf unsere stationäre Traumatherapie circa 3 bis 4 Jahre. Das sind natürlich Zeiten, wo man sich fragt, okay, wie möchte man das überbrücken? Wenn man jetzt wirklich in einer Krise steckt, dann ist das super, super schwierig. Und dann sehen wir uns im Internet damit konfrontiert, dass jetzt die Leistungen für Psychotherapeutinnen gekürzt werden sollen. Ja, und auch da muss man natürlich ganz klar sagen, wir haben viel zu wenig zugelassene Kassentherapeuten. Und da jetzt noch Kürzungen zu vollziehen, das geht im Endeffekt zu Lasten von uns Betroffenen, von uns Patienten, die Hilfe in Anspruch nehmen wollen.
Definitiv.
Und da ist natürlich logischerweise die Politik gefragt, ja, einzugreifen, zu intervenieren und ja, das Ganze an die Hand zu nehmen.
Dann kommen wir zum nächsten Themenpunkt. Heutiger Alltag, sag ich mal, Wohngruppe, Struktur und Selbstorganisation. Also ihr lebt ja in einer betreuten Wohngruppe, wie du mir im Erstgespräch
Richtig.
mitgeteilt hast.
Genau.
Wie sieht euer Alltag dort aus, circa? Wie kann man das
Ja,
sich vorstellen?
unser Alltag ist, ja, obliegt eigentlich uns. Also es ist so, wir stehen in der Regel morgens zwischen 7 und 8 Uhr auf, frühstücken dann erstmal etwas in der Küche. Da trifft man sich dann vielleicht auch schon mal mit dem einen oder anderen Mitbewohner. Ja, und danach versuchen wir unseren Tag bestmöglich zu gestalten. Wir sind derzeit arbeitsunfähig geschrieben. Was heißt, wir haben relativ viel Freizeit, und die nutzen wir, um spazieren zu gehen, um natürlich auch Social Media Arbeit zu tätigen, oder einfach mal ein Buch zu lesen, Füße hochzulegen. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben zusätzlich noch die Verdachtsdiagnose auf MECFS. Das bedeutet, wir haben mit chronischen Erschöpfungszuständen zu tun, was uns leider ein bisschen einschränkt, auch in Freizeitaktivitäten.
Ja, klar.
Dadurch sind wir einfach sehr viel zu Hause, aber die Zeit versuchen wir uns dann einfach gut einzuteilen.
Okay. Wie hilft euch diese Struktur im Umgang mit eurer Dissoziation?
Inzwischen insofern, dass wir uns ganz gezielt oder sehr bewusst den Raum nehmen, uns im Zimmer, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen skurril, aber dass wir uns einschließen und allen Anteilen erlauben, nach vorne zu kommen. Wir hatten anfangs noch starke Hemmungen davor, diese Wechsel zuzulassen. Inzwischen ist es wirklich so, dass wir sagen, okay, Und das natürlich dank unserer Therapeutin bzw. Psychiaterin auch. Jeder Anteil hat seine Daseinsberechtigung und diese zu unterdrücken ist einfach der falsche Ansatz. Natürlich sind wir nach wie vor ein bisschen vorsichtig, gerade wenn jetzt Kleinkindanteile vorne sind. Wir sind halt hier in unserer Wohngruppe hauptsächlich erwachsene Männer, die wahrscheinlich ein bisschen mit Skepsis reagieren würden, wenn da jetzt auf einmal ich in einem fünfjährigen Modus stehen würde. Aber hier im Zimmer erlauben wir es halt und so ist es mittlerweile, dass auch mal unser kleinster Anteil Yoshi nach vorne kommt und mit Wasserfarbe im Zimmer malen darf, Kinderserien schaut. Genau.
Haben denn andere Bewohner schon mal einen Kindsanteil mitbekommen? Und wie hat er reagiert?
Bewohner tatsächlich nicht, aber ein Betreuer.
Okay.
Der hat es einmal miterlebt, war natürlich erstmal ein bisschen überrumpelt, aufgrund der Tatsache, dass wir mit ihm aber im Vorfeld schon drüber gesprochen haben, dass diese Situation auftreten kann, hat er es eigentlich relativ souverän gemeistert und ja, ist uns sehr ruhig, empathisch gegenübergetreten und scheint es relativ gut in den Griff bekommen zu haben.
Schön.
Ja.
Wie verhindert ihr, dass wichtige Termine verloren gehen? Haben wir vorhin ja schon mit Terminplaner oder Sticker dalassen oder mit bestimmten Sachen. Gibt es noch andere Methoden oder sind das so die Haupt?
Wir arbeiten natürlich auch mit ganz klassischen Handy-Notizen und Handy-Weckern. Man kann oder ich darf stolz sagen, dass wir es mittlerweile so weit hinbekommen haben, dass wenn jetzt übermorgen zum Beispiel Emanuel einen wichtigen Termin hat, dass es zu 80% klappt, dass dann auch morgens Emanuel wach wird und
Okay.
den Termin wahrnehmen kann. Es klappt nicht immer 100% zuverlässig. Aber da scheint sich irgendwas bei uns gerade zu verändern oder die Kommunikation scheint sich zu verbessern, dass das deutlich besser klappt im Gegensatz zu vielleicht noch vor einem halben Jahr. Aber genau, also Notizbücher sind nach wie vor auch sehr wichtig. Wir haben hier so einen Familienkalender, wo quasi unterschiedliche Anteile ihre Termine eintragen können.
Okay.
Und ja, toi, toi, toi. Das klappt soweit ganz
Klappt
gut.
super. Okay. Gibt es feste Rituale, die euch Stabilität geben?
Feste Rituale sind bei uns beispielsweise morgens um kurz vor 8 mit einer Tasse Kaffee am Haupteingang zu stehen, ein bisschen frische Luft zu tanken und zu sehen, wie unser Betreuer vom Haus auf den Hof fährt. Das ist so ein Ritual, was irgendwie sich so im Laufe der Zeit eingegliedert hat. Ansonsten Rituale, ich überlege gerade. Ich glaube eher weniger, weil es bei uns auch wirklich ganz oft darauf ankommt, wie ist gerade unser Erschöpfungslevel, was können wir überhaupt? Es gibt Tage, wo wir überwiegend nur im Bett liegen, uns regenerieren und es gibt natürlich auch Tage, wo wir dann früh morgens motiviert sind, die Kraft haben und einkaufen gehen.
Okay. Wie geht ihr mit depressiven Episoden um?
Depressive Episoden sind bei uns sehr unterschiedlich. Ich würde schon fast behaupten, dass jeder Anteil unterschiedlich auf Depressionen reagiert. Bei mir ist es so, ich nehme es als depressive Verstimmung wahr. Die Kleinen tun sich damit ganz, ganz schwer. Und unser Anteil Demian ist leider auch häufig suizidal, wodurch es in der Vergangenheit immer wieder auch zu stationären Therapien kam.
Ja.
Ja. Gut, wir haben eine relativ gute ambulante Anbindung. Zum einen haben wir natürlich hier im Haus unsere Betreuer, die allesamt pädagogisch natürlich auch geschult sind. Wir haben eine ambulante Psychiaterin, wo wir das Privileg haben, jederzeit auch anrufen zu können, um kurzfristig nochmal einen Termin zu bekommen.
Ja.
Aber manchmal greift all das einfach nicht mehr. Wenn Anteile natürlich ganz klar sagen, sie haben Suizidgedanken, dann ist das einfach eine Situation, wo Gefahr für Leib und Leben besteht und dann ist eben der wichtige und richtige Schritt, in eine Klinik zu gehen.
Ja.
Ja.
Ist die Dauer oder die Intensität einer Episode für euch entscheidender?
Sowohl als auch. Es gibt Episoden, die sind langgezogen, aber eher depressiv verstimmend. Aber auch Episoden, die langwierig sind und sehr tief depressiv verankert sind. Und es gibt auch sehr kurze Episoden, die trotzdem sehr intensiv depressiv wahrgenommen werden. Ich glaube, so verallgemeinert kann man das gar nicht beantworten.
Okay, verstehe. Bemerkt ihr frühzeitig, dass sich eine Krise anbahnt? Merkt ihr das überhaupt?
Puh, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, ich für meinen Anteil könnte sagen, anhand der Notizbücher und wie gewisse Anteile reinschreiben. Natürlich werden schon mal auch sehr melancholische Texte oder ich will jetzt nicht sagen Gedichte, aber einfach Inhalte geteilt. Und ich glaube, je nach Ausmaß, wie melancholisch oder schon fast depressiv diese Inhalte sind, kann man ausmachen, wie intensiv die Krise gerade ist.
Okay. Also habt ihr das da auch schon ein Gefühl dann?
Ja, so ein leichtes Gefühl dafür. Ja, das schon.
Welche Strategien funktionieren besonders gut, dagegen anzukämpfen eventuell?
Besonders gut heißt nicht unbedingt besonders hilfreich.
Ja.
Wir haben Anteile, die stark mit selbstverletzendem Verhalten zu tun haben oder auch selbstschädigendem Verhalten. Da muss man ja auch mal ein bisschen differenzieren.
Ja.
Das sind natürlich Strategien, die für den Moment helfen, aber nicht langfristig und die natürlich auch nicht gerade wertvoll, sondern eher dysfunktional sind.
Ja.
Was uns sehr hilft, ist einfach Musik hören, Spaziergänge machen. Ich glaube, Bewegung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade bei depressiven Erkrankungen. Ja, und viel in Ablenkung gehen.
Okay.
Ja.
Wie unterstützt euch euer Umfeld konkret?
Konkret dabei zum Beispiel Behördentermine wahrzunehmen. Und wie ich eben schon sagte, also vor einem halben Jahr war es noch deutlich schwieriger, solche Termine zu managen. Da konnte es passieren, dass morgens ja ein Anteil wach wird, der überhaupt gar keine Ahnung von dem Termin hat. Und unser Betreuer ist dann in der Lage zu sagen, hey, wir haben heute zum Beispiel einen Termin auf dem Rathaus, da geht es um Thema XY und wir würden da in 2 Stunden hinfahren. Seid ihr bereit? Und dann können wir uns natürlich nochmal drauf einstellen und jeder Anteil hat irgendwie, insofern es jetzt nicht die ganz kleinen Anteile sind, die Möglichkeit, sich ein bisschen vorzubereiten und den Termin dann wahrzunehmen. Ich glaube, ohne diese Betreuung hätten wir viele Termine in der Vergangenheit absagen müssen. Ja.
Okay. Was bedeutet für euch Selbstfürsorge?
Selbstfürsorge. Das Thema hatten wir auch schon mal innerhalb der stationären Therapie und es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir uns nach wie vor schwer damit tun, Selbstfürsorge zu treffen. Selbstfürsorge bedeutet in erster Linie für uns inzwischen, dass es okay ist, glücklich zu sein, dass man aber auch mal unglücklich sein darf. Also Gefühle unterschiedlichen Ausmaßes. Und unterschiedlicher Richtung zu akzeptieren, eine radikale Akzeptanzhaltung dem gegenüber zu haben. Und Selbstfürsorge bedeutet aber auch, gerade vielleicht nach dem dysfunktionalen Verhalten, was wir eben geschildert haben, sich körperlich bewusst mal was Gutes tun, ein warmes Bad, sich den Körper vielleicht einzucremen, sofern machbar. Ja, das bedeutet für uns Selbstfürsorge.
Gut, dann kommen wir zum Themenpunkt Flashbacks und Selbstverletzungsverhalten. Auch ein sehr, sehr schwieriges Thema.
Absolut.
Wie äußern sich bei euch die Flashbacks? Vorab
Okay.
schon oder?
Genau, also wie eingangs erwähnt, sehr unterschiedlich. Es gibt körperlich gefühlte Flashbacks, dass wir wirklich Schmerzen spüren. Wir haben Schluckbeschwerden, Herzrasen. Es gibt aber natürlich auch Flashbacks, wo wir bestimmte Gerüche einfach wahrnehmen und die können wir gar nicht immer zuordnen. Und plötzlich schießen uns Bilder und kurze Frequenzen durch den Kopf. Wo ich sagen muss und auch einige andere Anteile, wir können diese Frequenzen und Bilder gar nicht zuordnen. Wieder andere Anteile können diese sehr wohl zuordnen. Und dann ergibt auf einmal das große Ganze einen
Und
Sinn.
Sinn, ne?
Ja.
Ihr beschreibt körperliche Empfindungen wie Schmerzen und Schluckbeschwerden, ne? Wie du gerade eben gesagt hast. Wie geht ihr damit um?
Wir haben für den äußersten Notfall durch unsere Psychiaterin natürlich Bedarfsmedikamente, die uns in der Situation Linderung verschaffen. Wichtig, um nicht zu häufig auf diese Medikamente zurückgreifen zu müssen, ist natürlich, sich vor Augen zu führen. Es besteht jetzt gerade für uns keine akute Gefahr. Das ist natürlich im Kopf, ist das ein totales Paradoxon, weil wir versuchen uns einzureden, es besteht gerade kein Grund zur Sorge, kein Grund zur Gefahr. Und gleichzeitig spüren wir aber die Schmerzen, die Schluckbeschwerden, uns bleibt die Luft weg. Ich glaube, das ist sehr gut vergleichbar mit Menschen, die Panikattacken durchleben. Man weiß im Grunde, einem passiert nichts und trotzdem spürt man innerlich diese Angst. Ja, und da muss man einfach schauen, dass man sich reguliert bekommt. Häufig ist es zumindest bei uns so, wir können natürlich immer nur für unser System sprechen, dass dann eben ein Wechsel stattfindet mit einem Anteil, der eher gefestigt ist. Manchmal müssen es dann aber doch Medikamente regeln.
Okay.
Ja.
Gibt es typische Trigger, die man vorab oder die ihr vorab schon wisst? Wenn die jetzt irgendwie vorkommen,
Ja,
dann werdet ihr getriggert?
es gibt Trigger, die sehr, sehr stark sein können. Wir können jetzt natürlich nicht einzelne Trigger erwähnen. Es
Ja,
gibt
klar.
eine Situation, die wir aber durchaus thematisieren können. Und das sind einfach Spielfachgeschäfte.
Okay.
Je nach Aufbau des Spielfachgeschäfts, gerade wenn wir andere Kinder erleben, dann kann das zu einem Trigger werden, der unsere eigenen kindlichen Anteile nach vorne bringt. Deswegen meiden wir es, in Spielfachhandelsgeschäfte oder auch uns in der Nähe von Spielplätzen aufzuhalten, einfach um diese Trigger so ein bisschen außen vor zu schieben.
Ja, verständlich.
Ja.
Wie fühlt sich ein Moment kurz vor einer Selbstverletzung denn an, wenn du stark oder wenn ihr stark getriggert worden seid?
Ich weiß nicht, ob jeder was mit dieser Vorstellung anfangen kann, aber als wäre im Körper auf einmal die dreifache Masse an Blut. Man fühlt sich komplett unter Druck und man möchte einfach ein Ventil haben, um diesen Druck loszuwerden.
Okay.
Und das Ventil sind dann meistens eben Selbstverletzungen. Ja.
Was passiert innerlich, wenn dieser Impuls auftaucht?
Es ist ein Gefühl der Anspannung, der Angst. Man hat das Gefühl, man verliert irgendwie die Kontrolle über sich selbst. Ja, es ist purer Stress. Das beschreibt es, glaube ich, gut. Purer Stress.
Habt ihr mittlerweile einige Strategien, um die Impulse zu unterbrechen?
Genau, also gerade im Rahmen von stationären Therapien haben wir bestimmte Skills, wie es so schön heißt, erlernt, um Selbstverletzungsdruck, wenn wir ihn spüren und vielleicht sogar vorzeitig spüren, früh genug einzudämmen. Also das können klassisches Gummibandflitschen sein am Arm, das kann Kälte sein, also Eiswürfel in den Nacken legen oder so ein Kühlpack in den Nacken legen. Es gibt aber auch so Skillringe, die wir schon mal tragen. Unser Lieblingsparfüm kann ein großer Skill sein oder eben auch, wenn es ganz hart kommt, sogenannte Ammoniak-Riechstäbchen.
Okay.
Ja.
Interessant. Wie wichtig ist interne Kommunikation in solchen Momenten?
Interne Kommunikation ist in solchen Momenten wichtig, weil es in solchen Momenten umso schwieriger wird. Man ist mit den Gedanken komplett irgendwie wie im Tunnelblick und konzentriert sich nur noch darauf, man möchte jetzt diesen Druck loswerden. Und da kann es auch schon mal helfen, wie ich eben schon mal erwähnt habe, wir haben den Anteil Valya in uns, der Emotionen so ein bisschen versuchen kann zu regulieren. Und es ist einfach hilfreich, wenn dieser Anteil dann nach vorne kommt. Man muss dazu sagen, wir können diese Wechsel nicht auf Knopfdruck auslösen, aber wir haben immer die Hoffnung, dass es trotzdem irgendwie stattfindet. Es gab zwei, dreimal die Situation, wo das auch so passiert ist. Es gab auch schon eine Situation, wo wir kurz davor waren, ja, eher suizidale Impulse auszuleben, wo dann der Beschützeranteil nach vorne getreten ist, uns in die Praxis unserer Psychiaterin gebracht hat und gesagt hat, hey, unser System ist gerade völlig im SOS-Zustand und wir brauchen einfach Hilfe.
Ja.
Ja.
Gibt es etwas, was ihr anderen Betroffenen empfehlen würdet?
In Bezug auf Selbstverletzung. Ja, es gibt, auch wenn Betroffene vielleicht eine dissoziative Identitätsstörung oder irgendeine andere Diagnose wie die Borderline-Störung haben, es gibt eine Therapievariante, das nennt sich die DBT-Therapie. Das steht für dialektisch-behaviorale Therapie, wird vor allen Dingen bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen angewandt, ist aber, glaube ich, hilfreich für jeden Menschen, der mit Selbstverletzung zu tun hat. Und dort wird man eben herangeführt an sogenanntes Skills-Training, wo man überhaupt erstmal lernt, okay, was kann ich als Skill einsetzen, was hilft mir und ein Gefühl dafür bekommt, weil nicht jeder Skill hilft jedem gleich. Und Achtsamkeit gehört dazu, natürlich auch Psychoedukation, also seine eigene Erkrankung besser kennenzulernen. Und sowas kann ich jedem nur ans Herz legen zu machen. Genau, also wir hatten Berührungspunkte damit, dadurch, dass auf der Station, wo wir meistens sind, wenn wir in die Akutpsychiatrie kommen, wird diese DBT auch angeboten. Und dadurch, ja, nimmt man da einfach vieles mit, was im Nachhinein für uns enorm hilfreich war.
Verstehe.
Ja.
Wie kann das Umfeld unterstützend reagieren?
Die bezieht sich die Frage jetzt auf Selbstverletzung oder?
Ja,
Okay.
genau.
Reagieren erstmal, indem man Vertrauen schafft. Denn nur wenn Vertrauen vorhanden ist, ja, traut man sich als Betroffener auch seinem Kumpel oder seinem Bekannten davon zu erzählen, dass man gerade vielleicht diesen Verletzungsdruck verspürt. Und dann einfach zuhören, vielleicht mit dem Betroffenen in Ablenkung gehen. Hilfreich kann aber auch sein, einfach zuzuhören. Ja, also vielleicht ist dieser Selbstverletzungsdruck gerade da, weil man irgendwie ein super starkes Gefühl in sich hat, wo man nicht weiß, wohin damit. Und wenn einfach jemand da ist, der zuhört, ohne zu urteilen, ohne zu werten. Ich glaube, dass das schon sehr hilfreich sein kann.
Aber welche Rolle spielt Scham in diesem Kontext?
Eine viel zu große. Und da spreche ich, glaube ich, für alle Betroffenen. Selbstverletzungen sind immer noch ein Thema, das mit Klischees verbunden ist. Man hat Angst irgendwie, ja, direkt als verrückter Borderliner, wobei auch dieses Störungsbild ja nichts mit Verrücktsein zu tun hat. Solche Menschen sind nicht verrückter als der Rest der Gesellschaft. Aber ja, es ist immer noch, dass Stigmatisierung eine große Rolle spielt. Und gerade das Schneiden, wie ich es nenne, viele nennen es ja auch Ritzen, wobei ich weiß, dass das nicht so ein geschätztes Wort ist unter Betroffenen. Gerade das Wort wird eben mit einer Subkultur noch in Verbindung gebracht, die es damals gab. Diese Emos hieß das, glaube ich.
Ja.
Ja, und es sorgt halt einfach für Stigmata.
Habt ihr es eventuell schon geschafft, Strategien zur Vermeidung weiterzuentwickeln?
Ja, und zwar, wie ich eben sagte, wir haben so Skills und aus diesen Skills wird irgendwann eine Skills-Kette. Also das bedeutet, wenn ich jetzt in absoluter Hochanspannung bin, also kurz davor bin, mir wirklich selber zu schaden, dann so einen, ich sage jetzt mal, harten Skill zu verwenden, wie zum Beispiel eine Ammoniak-Riechampulle, das sorgt ja kurzzeitig für Linderung, für Druckabbau. Aber damit ist es eben nicht getan, sondern man muss schauen, dass man diese Anspannung Stück für Stück weiter runter reguliert. Und da kann dann im Nachgang zu so einer Ammoniakampulle vielleicht eine kalte Dusche helfen, im Anschluss daran nochmal laute Musik hören, sich vielleicht noch ein bisschen auszupowern und zu guter Letzt vielleicht eine Meditations- oder Achtsamkeitsübung. Das ist so eine Skills-Reihenfolge, die uns persönlich helfen kann. Man muss natürlich dazu sagen, von Individuum zu Individuum kann diese Skills-Kette abweichen. Das
Klar,
ist klar.
das ist dann klar. Ja.
Aber es lohnt sich da einfach am Ball zu bleiben und für sich so eine Skills-Kette herauszufinden.
Schön, ja.
Ja.
Gut, kommen wir zum nächsten Themenpunkt. Beziehung, Nähe und Bindung.
Ja.
Ihr habt von einer gescheiterten Beziehung gesprochen im Vorfeld. Woran ist sie aus eurer Sicht gescheitert?
Aus unserer Sicht ganz klar daran, dass wir nicht offen kommuniziert haben, dass wir eine Diss haben, was zu häufigen Missverständnissen in dieser Beziehung geführt hat. Angefangen bei Kleinigkeiten wie unsere Partnerin hat uns mitgeteilt, sie geht eben einkaufen. In dieser Zeit, wo sie das Haus verlassen hat, fand ein Wechsel statt und ich habe ihr panisch geschrieben, wo bist du? Was machst du? Warum bist du nicht zu Hause? Und sie hat das natürlich als Eifersuchtsattacke wahrgenommen, weil warum
Okay.
schreibt er jetzt, wo bin ich? Ich
Ja,
habe eben gesagt, dass ich einkaufen gehe. Und natürlich hatte sie das Wissen gehabt, dass wir eine Diss haben und vielleicht gerade einfach ein anderer Anteil jetzt vorne ist, hätte sie darauf entspannter reagiert. Ja, und ich glaube, dass eine offene Kommunikation da deutlich geholfen hätte, ja.
Wie beeinflusst aber eine Amnesie zum Beispiel eure Fähigkeit, Nähe zuzulassen?
Sehr. Man muss sich vorstellen, wir sind, oder Emanuel ist damals zu sich gekommen und hatte überhaupt keine Erinnerung, sah sich aber konfrontiert mit einer jungen Dame, die in das Krankenhauszimmer reinkam und gesagt hat, Hallo Schatz. So. Und er hat sich natürlich gefragt, wer bist du? Ich kenne dich nicht. So, warum nennst du mich Schatz? Das war die erste Reaktion oder Situation, in der wir Kontakt mit Beziehung und Bindung zu tun hatten. Oder wo Emanuel zumindest Kontakt dazu hatte. Und wenn man wenig Erinnerung daran hat, wie man Zuneigung zeigt, wie man jemandem vielleicht auch mitteilt, dass man Gefühle füreinander hat, dann ist es später sehr, sehr schwer in Beziehungen, dieses Verhalten zutage zu legen und der Partnerin zu zeigen, hey, ja, ich liebe dich. Es ist für uns nach wie vor immer noch ein schwieriges Thema, zum Beispiel Sexualität. Es gibt Anteile, die mögen innige oder intime Kontakte mit der Partnerin. Es gibt aber eben auch Anteile, die da komplett distanziert sind und das sogar ja eher als bedrohlich wahrnehmen. Und das sind halt alles Dinge, die muss man in einer Beziehung offen ansprechen können. Und wenn man das eben nicht tut, dann entstehen große Konflikte.
Ganz klar.
Ja.
Wie erklärt euch eure Psychiaterin diese Bindungsproblematik?
Zum einen natürlich durch die Amnesie, ja. Zum anderen eben auch durch das uns Erlebte als Kind. Wir haben eben nicht automatisch die kognitive Verbindung zwischen Liebe und Zuneigung und romantischer Beziehung, sondern Sexualität ist für uns auch was sehr Bedrohliches gewesen, was das uns
Negativ einfach, ne?
ja sehr negativ behaftet. Genau,
Ja.
danke. Und ja, jetzt habe ich die Frage gerade schon wieder vergessen.
Wie erklärt euch eure Psychiaterin diese
Ach
Bindungsproblematik?
so, genau. Und sie sagt da eben auch ganz, ganz klar, dass ein Mensch, der sich nicht daran erinnern kann, geliebt worden zu sein oder auch schlechte Erfahrungen einfach mit Intimität gemacht hat, dass es für solche Menschen schwer ist, im späteren Erwachsenenalter das zuzulassen. Und da setzen wir aber nach wie vor weiter dran. Also gerade das Thema Beziehungen, Liebe ist ein Thema, was sehr häufig bei uns in der ambulanten Therapie stattfindet und besprochen wird, ja.
Das ist ja auch was Essentielles für uns Menschen, ne?
Total,
Irgendwo.
total.
Deswegen, ne? Was bräuchtet ihr von einer Partnerperson?
In erster Linie Verständnis und ein hohes Maß an Empathie und Feinfühligkeit. Wir haben uns ganz klar vorgenommen, ab jetzt offen zu sein und offen anzusprechen, was auch unsere Diagnose anbelangt. Ja, und gleichzeitig müssen wir natürlich auch Verständnis dafür aufbringen, dass es für eine außenstehende Person nicht immer einfach ist, herauszufinden, okay, wie gehe ich jetzt mit Anteil XY um, sondern dass das auch so ein Prozess ist, den man durchmachen muss. Ja, denn eine Beziehung geht unsere künftige Partnerperson wahrscheinlich mit einem Anteil ein, sieht sich aber konfrontiert mit mindestens 11 namentlich bekannten Anteilen. Das bedeutet, auch da ist natürlich wieder Organisation ein großes Thema.
Ganz klar.
Ja.
Gibt es aber Angst vor Zurückweisung?
Ja, sehr. Das beschränkt sich bei uns nicht nur auf Beziehungen, sondern auch auf Freundschaften. So mal wir auch die Erfahrung gemacht haben, wir haben jetzt zuletzt natürlich einige Bekanntschaften gehabt, die dann online mitbekommen haben, was für eine Diagnose wir haben, uns online auch mal gesehen haben, wenn ein anderer Anteil vorne war. Und es gab einfach, ja, Personen, die uns sehr nahe standen und aufgrund dessen einen Rückzieher gemacht haben, sich nicht mehr melden, auf Fragen nicht reagieren, zum Beispiel über WhatsApp. Und das tut natürlich auch einfach weh, klar.
Ganz klar.
Ja.
Hast du da mit deiner Mama, weil ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, kennt sie deine Diagnosen?
Ja, sie kennt die Diagnose dissoziative Identitätsstörung. Sie weiß auch grob, was es bedeutet. Sie ist für uns als Ansprechpartnerin auch da, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie das Konzept der Diagnose nicht begreift oder nicht begreifen möchte. Was ich anfangs noch ein bisschen kritisch gesehen habe, mittlerweile erklärt es sich aber auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt in der Vaterrolle und mein Kind hätte diese Diagnose. Allein die Tatsache, dass diese Diagnose nur entstehen kann, wenn frühkindlichste Traumata erlebt wurden, sagt das ja auch was über mich als Erziehungsberechtigter aus. Vermeintlich aus. Entweder, dass ich Selbsttäter wäre oder zumindest nicht. Ja, so weit aufs Kind aufgepasst habe, dass ich es vielleicht gemerkt habe. Und ich glaube, dass das so Gründe sein können, warum sie die Diagnose nicht genau oder sich nicht genau mit dieser Diagnose beschäftigt.
Also hat sich die Empathie innerhalb der Familie, sag ich mal, mit deiner Mama nicht geändert oder verändert?
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nehmen.
Was bedeutet Vertrauen für euch heute?
Vertrauen ist ein sehr schweres Wort. Es gab Zeiten, wo wir uns selbst nicht vertraut haben. Dadurch, dass wir uns immer besser, also ich meine jetzt die Anteile, besser kennenlernen, und uns mehr vertrauen, glaube ich, dass es auch leichter fällt, anderen Menschen in unserem Umkreis zu vertrauen. Aber man hat natürlich einfach sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass Vertrauen auch missbraucht wurde. Und ja, dadurch sind wir da einfach sehr, sehr vorsichtig. Wir bekommen zum Beispiel unfassbar viele Nachrichten, auch über Instagram und TikTok, wo Menschen sich anbieten, als Gesprächspartner über allgemeine Dinge zu sprechen, wo wir aber einfach nach wie vor sehr kritisch sind und eher dazu neigen, nicht drauf einzugehen. Ja.
Kann ich verstehen. Und auch diese Nachrichten bekomme auch ich, weil die sehen, mit wem ich halt alles spreche und
Ja.
wollen dann, können Sie mir den Kontakt bitte mitgeben, damit ich damit den auch sprechen kann. Nein. irgendwie ist dieses, zum einen kann ich es verstehen. Es gibt bestimmt einige, die wirkliche Interesse an der Geschichte haben oder an das Drumherum. Aber irgendwie finde ich es sehr verwerflich, dass da so direkt drauf loszugehen, ne? Irgendwie, das ist ganz komisch.
Ich glaube, das Problem ist, dass wir Betroffenen von einer Diss, die damit an die Öffentlichkeit gehen, wir zeigen uns natürlich in einer sehr angreifbaren Situation. Wir sind sehr vielleicht auch verletzlich in solchen Momenten, was die Menschen dazu verleiten lässt, zu glauben, dass sie uns sehr nahe stehen und sehr viele intime Momente mitbekommen. Aber im Endeffekt ist Social Media am Ende des Tages Social Media und die Realität die Realität.
Definitiv.
Ja, und noch dazu besteht natürlich bei jedem prinzipiell auch die Gefahr, dass der vermeintlich nette Kontakt sich als Täter oder täternahe Person herausstellt. Was natürlich auch nochmal dazu beiträgt, dass man einfach doppelt vorsichtig ist.
Definitiv. Gut. Kommen wir zum nächsten Themenpunkt. Ich mach grad, ich habe mal gesehen, da kommt so ein Zug rein. Ich habe die Tür offen gelassen. Ich mach dir gerade mal zu. So, schon gewundert, wo kommt dieser Zug her? So, Themenpunkt 7. Therapie, Klinik und Zukunftsperspektive. Wie arbeitet eure ambulante Psychiaterin mit euch genau?
Ich glaube, am besten beschreiben lässt es sich mit integrativ. Also sie pickt sich aus allen Therapieschulen gefühlt das Sinnvollste für uns raus und wendet das an. Es ist jetzt keine ambulante Verhaltenstherapie oder festgelegte tiefenpsychologisch fundierte Therapie, sondern es sind, ich würde es beschreiben als Gesprächstherapien. Und da nutzt sie im Endeffekt das, was gerade in ihren Augen am ehesten induziert ist. Also das können mal verhaltenstherapeutische Methoden sein. Gerade wenn es um Vergangenes geht, sind es natürlich auch tiefenpsychologische Dinge. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass sie eine Therapieschule für uns wählt. Genau.
Was bedeutet denn genau integrativer Ansatz konkret?
Integrativer Ansatz bedeutet im Grunde das, was ich gerade geschildert habe. Also, dass man sich nicht am Therapiemanual der Verhaltenstherapie orientiert und nur das strikt
Okay.
anwendet mit den Patienten, sondern dass man eben offen ist auch für andere Herangehensweisen. Ein gutes Beispiel wäre jetzt, wenn ich Selbstverletzungsdruck habe, sind natürlich verhaltenstherapeutische Methoden das Mittel der Wahl. Wenn es aber jetzt um Beziehungskonstrukte geht, würde man vielleicht eher zu systemischen Interventionstechniken neigen. Genau.
Okay. Was erhofft ihr euch von einer Spezialklinik für Traumatherapie?
Erhoffen tun wir uns davon, einen noch besseren Umgang mit uns Anteilen zu finden, vielleicht auch ein Stück weit noch eine bessere Kommunikation. Und vielleicht, das können wir Stand jetzt aber ganz schwer für uns sagen, dass wir das wirklich wollen, Rekonstruktion der Vergangenheit.
Irgendwann mal.
Genau, also irgendwann in der Zukunft wird das bestimmt Thema werden, gerade im Rahmen von der Traumatherapie. Wir müssen halt fairerweise dazu sagen, Stand jetzt haben wir da ungeheuerlich Respekt vor und ja auch irgendwie Angst. Ja, weil die Angst mitschwingt, was kommt dann noch zutage?
Ja.
Ja.
Wie geht ihr mit Wartezeiten von mehreren Jahren um?
Das ist schwierig. Wir haben nach wie vor natürlich unsere ambulante Psychiaterin, wo wir, wenn es wirklich eng wird bei uns, auch wöchentlichen Termin bekommen. Aber natürlich ist das keine Überbrückung für 3 Jahre, sondern wir haben eine Zeit lang Intervalltherapien stationär gemacht, also dass man vorab schon weiß, okay, man ist jetzt 4 Wochen in der Klinik und dann 8 Wochen zu Hause, dann wieder 4 Wochen in der Klinik. Aber auch das haben wir zuletzt abgebrochen, weil wir gemerkt haben, dass die Herangehensweise an unsere Diagnose nicht so vorteilhaft war im stationären Kontext.
Okay.
Genau.
Habt ihr Angst vor einer intensiven Traumatherapie?
Ja. Alles andere wäre, glaube ich, gelogen. Es gilt ja, oder zumindest ist so zu uns, ja, wir haben es so zu Ohren bekommen, es gilt als Königsdisziplin, auch unter Psychotherapeuten, so eine Traumatherapie. Und ja, zum einen, was löst sie in uns aus? Auch vielleicht an Erinnerungen. Und was kommt, wie ich eben schon sagte, noch zutage? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir bekommen noch viel tiefere Einblicke an das Geschehene, wovon unser Anteil Demian berichtet, dann ist es eine enorme Angst, ja.
Gibt es aber auch Hoffnung?
Ja, auch die schwingt natürlich mit. Hoffnung darauf, einfach Erinnerungen von damals ganz allgemein zu bekommen, mehr wie wir jetzt haben und vielleicht auch, es ist immer die Hoffnung, dass gewisse Dinge nicht so passiert sind, wie wir sie aktuell erleben, in Form von Flashbacks, in Form von Notiertes von Demian. Obwohl eigentlich klar ist, eine Diss resultiert immer daraus, dass schwerste Traumata vorliegen. Ja,
Ja.
ich überwiegt nach wie vor einfach die Angst, ja.
Welche Ziele verfolgt ihr aktuell in der Therapie?
Aktuell geht es hauptsächlich um Stabilität, wie eben erwähnt. Also wir haben diese Intervalltherapien stationär aktuell abgebrochen. Jetzt liegt es natürlich viel an uns, einfach für Stabilität im Alltag auch zu sorgen. Was bedeutet, zumindest was für uns bedeutet, die Anteile dürfen alle vorhanden sein, aber in einem geschützten Rahmen. Also gerade wenn Demian vorne ist, der immer wieder sehr suizidal ist, gilt es natürlich gerade da ein Auge drauf zu haben. Aber wir sind da im Moment guter Dinge. Die Intervallsitzungen bei unserer ambulanten Psychiaterin haben sich jetzt vergrößert. Wir waren da zu Beginn wöchentlich, dann zuletzt 14-tägig und jetzt heißt es alle 3 Wochen nur noch eine Sitzung.
Super.
Ja, dementsprechend würde ich behaupten, dass wir da auf einem guten Weg sind.
Also geht es im Prinzip nur um Stabilisierung und nicht um Aufarbeitung, ne?
Ja, das kann man so
Kann
sagen.
man so sagen, ne?
Klar, wenn wir jetzt ein Thema mitbringen in die Therapie, was mit der Vergangenheit zu tun hat, ist sie da offen für. Aber sie sagt von sich aus auch ganz klar, wir machen ambulant keine Traumatherapie und es geht jetzt nicht darum, schwerste Traumata aufzuarbeiten, sondern das ist dann wirklich später im geschützten Setting im Rahmen einer Traumatherapie.
Ja.
Ja.
Wie messt ihr denn Fortschritt? Oder wie bemesst ihr es, ne?
Ich glaube, wir selber bemessen Fortschritt gar nicht, sondern wir legen da einfach sehr viel Wert auf die Meinung unserer Therapeutin, unserer
Okay.
Psychiaterin, weil ich natürlich auch überwiegend nur für mich sprechen kann. Ich kann sagen, okay, wo habe ich jetzt meine Fortschritte gemacht? Natürlich bin ich auch schon mal co-bewusst mit vorne und bekomme so leichte Eindrücke, was passiert, wenn zum Beispiel Demian vorne ist. Aber das nehme ich nur ganz, ganz schwach wahr. Das heißt, jeder Anteil kann da nur für sich sprechen, was Fortschritte anbelangt.
Okay.
Und da ist eine objektive Meinung einfach nochmal deutlich mehr wert. Ja.
Aber gibt es kleine Erfolge, die euch Mut machen?
Ja, total. Also ein Erfolg ist ja schon, dass wir jetzt nur noch also alle 3 Wochen zur Therapie gehen.
Zum Beispiel, ja.
Ein Erfolg ist aber auch, dass die Kommunikation unter uns Anteilen besser funktioniert. Ich habe zu Beginn erzählt, dass es mittlerweile möglich ist, dass wir uns Termine aufschreiben und je nachdem, welcher Anteil diesen Termin hat, klappt es in der Regel relativ gut, dass dieser Anteil morgen schon aufsteht. Das war eine
Stimmt.
Zeit lang gar nicht vorstellbar. Da war das System einfach so durcheinander und ja.
Was ist aber eure langfristige Ziel im Umgang mit das? Eine Integration als Koexistenz zum Beispiel oder was anderes?
Eine Integration wahrscheinlich nicht. Es wird viel eher darum gehen, die Kommunikation gut aufrechtzuerhalten und einen Alltag organisiert, strukturiert zu planen. Das ist so das Oberziel. Ja, und was noch dazu kommt, das wird man sicherlich im Rahmen der Traumatherapie feststellen, die dann irgendwann auch ansteht. Aber Stand jetzt wäre unser Ziel erstmal eine gute Kommunikation und eine gute Organisation des Alltags. Ja.
Schön. Gut, Öffentlichkeit, Aufklärung und Podcast-Motivation. Warum habt ihr euch entschieden, öffentlich zu sprechen?
Öffentlich zu sprechen, deshalb, weil wir auf der Suche nach Informationen über Dietis, natürlich über viele Betroffene in Form von Instagram-Accounts, TikTok-Accounts gestoßen sind. Auch Reportagen und Dokumentationen haben wir gesehen. Und uns ist aufgefallen, dass meistens die Sichtweise von weiblich gelesenen Betroffenen geschildert wird. Und irgendwie sowohl für uns, aber auch, weil wir uns dachten, es gibt da draußen mit Sicherheit auch andere männlich Betroffenen, war es uns irgendwie wichtig zu sagen, okay, wir wollen etwas dafür tun, dass auch die männliche Sichtweise zur Geltung kommt. Wir waren anfangs noch ein bisschen kritisch, ob wir das in der Form machen, dass wir auch unser Gesicht zeigen, weil bereits erwähnt, das geht natürlich auch mit einem Risiko einher. Aber wir haben uns, und da ist die Kommunikation wieder sehr wichtig, wir haben uns dann im Innen besprochen und eindeutig dafür entschieden, dass wir unser Gesicht zeigen und ganz klar sagen wollen, hey, uns gibt es auch. Und wir auch über gewisse Themen sprechen wollen, wie eben die organisierte oder rituelle sexualisierte Gewalt. Ja.
Schön. Hattet ihr Angst, mit mir zu sprechen?
Zu Beginn etwas, aber bereits im Vorgespräch ist diese Angst komplett von uns abgefallen. Wir hatten das Gefühl, dass du dich sehr, sehr feinfühlig an die Themen heranwagst. Wir haben natürlich auch vorab schon das ein oder andere Interview von dir angeschaut und haben deine Arbeit einfach für unglaublich wertvoll erachtet und wertschätzen auch den Betroffenen gegenüber. Und dadurch hatten wir spätestens nach dem Vorstellungstermin gar keine Ängste mehr.
Das freut mich.
Ja.
Was möchtet ihr mit eurer Geschichte bewirken?
Bewirken möchten wir, dass Menschen einfach genauer hinschauen, dass Menschen klar wird, auch wenn es viele männlich Betroffene gibt und natürlich auch weiblich Betroffene, die nicht über ihre Erfahrungen sprechen. Sie sind in der Gesellschaft vorhanden. Also ich glaube, es bedarf ganz, ganz viel Kraft, die einfach nicht jedes System aufbringen kann oder auch möchte, sich so öffentlich zu positionieren. Und ja, wir möchten aber diesen Schritt gehen und Betroffenen, gerade natürlich in unserer Aufklärungsarbeit männlich Betroffenen oder männlich gelesenen Betroffenen eine Stimme geben.
Schön.
Ja.
Und das ist auch dann der Hauptgrund, warum es so wichtig ist, die männliche Sichtweise, Perspektive mal auch sichtbar zu machen, würde ich sagen. Ne?
Total, total, ja.
Wie reagiert euer Umfeld auf Öffentlichkeitsarbeit?
Wir haben am Anfang ein bisschen Sorge gehabt. Also natürlich, es haben sich auch einige distanziert. Das bleibt nicht aus. Aber gerade unsere Mitbewohner hier in der Wohngruppe sind überwiegend begeistert und finden das auch gut, was wir machen. Es gibt natürlich auch ein, zwei Bewohner, die sagen, okay, ich habe mit der Thematik nichts zu tun, ich schaue mir das gar nicht erst an. Ist für uns auch total in Ordnung. Wir zwingen da niemanden zu, aber zumindest negativ haben wir nicht viel Kritik bekommen.
Das ist auch schon mal
Ja.
gut. Welche Rückmeldung habt ihr von anderen Betroffenen bisher erhalten?
Durchweg positive. Uns haben ganz, ganz viele vermeintlich, ich sage vermeintlich Betroffene, weil ich es natürlich nicht beurteilen kann, auch männlich gelesene Betroffene angeschrieben, die wirklich gesagt haben, ich bin so froh drum, dass es jetzt endlich mal einen Mann gibt, der auch offen darüber spricht. Ich glaube, das ist sehr ähnlich wie bei Essstörungen. Das ist einfach ein Thema, was Medien häufig Frauen zuschreiben, wo Männer sich dann gerade dadurch, dass es medial Frauen zugeschrieben wird, noch weniger trauen, offen drüber zu sprechen. Und wenn der Erste so den Anfang gemacht hat, ja, dann traut man sich zumindest dem zu schreiben. Und ich glaube, wenn jetzt der ein oder andere nachziehen würde, wird das ganze Thema sichtbarer und vielleicht trauen sich dann auch mehr männlich Betroffene, zu einem Therapeuten zu gehen oder sich Freunden anzuvertrauen, der Familie anzuvertrauen, wie auch immer. Und wir haben uns von vornherein das Ziel gesetzt, wenn wir mit unserer gesamten Aufklärungsarbeit nur einem Menschen helfen können, in welcher Form auch immer, dann hat sie sich für uns bereits gelohnt.
Gelohnt, ne?
Ja.
Sehe ich genauso, ja. Gibt es oder gab es auch Gegenwind?
Gegenwind gibt es natürlich immer wieder in Form von Kommentaren und Nachrichten, die wir aber gar nicht ernst nehmen können. Also das sind ganz oft Internet-Trolle, die dann schreiben, wurdet ihr als Kind nicht oft genug an die Brust genommen oder hat man euch irgendwie gegen die Wand laufen lassen? Haben wir Karneval, was weiß ich. Also das sind häufig Kommentare von Menschen, die sich, glaube ich, mit der Thematik gar nicht erst beschäftigen, sondern sie stoßen im Internet auf ein Video, sehen den Kontext dahinter vielleicht auch gar nicht und meinen dann negative Dinge schreiben zu können. Ja, das können wir gar nicht ernst nehmen.
Okay.
So, aber die Form gibt es natürlich auch, klar.
Beschützt ihr euch aber emotional vor negativen Kommentaren? Direkt löschen?
Auch, ja, wobei wir da immer unterscheiden oder ich sehr stark unterscheide, ich mache ja hauptsächlich Social Media, ist es jetzt wirklich ein Kommentar, was dafür da ist, um uns anzugreifen, um Hass zu schüren? Oder ist es vielleicht auch ein Kommentar, was einfach nur zeigt, ich verstehe das nicht und seid ihr noch ganz bei Trost? Wir haben jetzt zuletzt eine Erfahrung gemacht, dass jemand ein sehr kritisches Kommentar verfasst hat, was auch eher so in die Richtung Beleidigung reinging.
Ja.
Und nachdem wir ihm dann mehrmals per Kommentar geantwortet hatten und gesagt haben, hey, setz dich doch einfach mal mit der Thematik auseinander. Was ist eine Traumafolgestörung? Wodurch entsteht sowas? Hat genau dieser Mensch sich, und das rechne ich ihm sehr hoch an, über Instagram offen entschuldigt und hat gesagt, hey, das war total dumm von mir, eine richtig dumme Aktion, so einen unnötigen Kommentar zu verfassen. Und ich habe mich jetzt damit beschäftigt und ich finde das richtig gut, was ihr macht.
Auch diese Fälle gibt es.
Ja, die gibt es. Leider
Selten,
viel zu
aber gibt es.
selten.
Ja.
Ja.
Aber sie
Richtig.
gibt es. Ja.
Ja.
Wo seht ihr euch in 5 Jahren in eurer Aufklärungsarbeit?
Wo sehen wir uns in 5 Jahren? Uns geht es gar nicht darum, möglichst viele Follower zu haben oder viele Likes zu haben, sondern jede Nachricht, die geschrieben ist mit Dankeschön für euren Content. Es hilft mir im Umgang mit einer betroffenen Person. Oder ich glaube, ich bin selbst betroffen oder habe gerade die Diagnose bekommen und eure Videos helfen mir, damit umzugehen. Das ist für uns schon so viel wert. Und wenn in den nächsten 5 Jahren einfach nur 5 weitere solcher Nachrichten bei uns eintrudeln würden, dann hat sich das gelohnt und wir sind komplett zufrieden.
Schön.
Ja.
Welche Plattform nutzt ihr am meisten?
Das war zu Beginn TikTok. Mittlerweile, glaube ich, hat sich das so ein bisschen verlagert auf Instagram.
Echt?
Ja.
Normalerweise ist es ja eigentlich umgekehrt, ne? Man fängt mit hat mit Insta angefangen, ist
Eigentlich schon, ja.
okay. So, da mal eine Zwischenfrage. Habt ihr das Gefühl, dass auf Insta diese Thematiken besser an den Mann kommt als auf TikTok?
Ich glaube, und das sehe ich auch, wenn ich so unsere Aufrufe analysiere, es sind auch immer wieder Menschen, ja, höheren Alters, sage ich jetzt mal, dabei. Und die sind nach wie vor eher auf Instagram vertreten wie auf TikTok. Ich weiß nicht, wodurch das kommt. Aber es gibt auch immer wieder so die Nachfrage, weil wir schon mal auf TikTok live gehen und das dafür dann Werbung machen auf Instagram, schreiben uns auch auf Instagram ganz oft Leute so, ich habe leider kein TikTok, kann ich das auch auf Instagram verfolgen? Ja, ich
Okay.
glaube.
Ich habe mich erst vor kurzem eines Besseren belehren lassen, weil ich war genau der Meinung, dass auf TikTok eher die Jugendlichen oder die neue Generation an Menschen da eher verkehren.
Ja.
Jetzt nach einem Jahr, sage ich mal, unsere Au Arbeit, die wir hier führen mit Crime Talk, hat sich das Bild komplett geändert. Also das sind so viele. Sag ich mal, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 50 plus dabei. Das war ich gar nicht so im Bilde, ne? Dass so
Ja.
viele, dass doch so viele, auch besonders Betroffene in diesem Altersspektrum, die sich jetzt
Ja.
mittlerweile auch trauen, das zumindest öffentlich zu schreiben, zu sagen und anzusprechen, ist doch der Hauptgrund, warum mein Hauptgrund auf TikTok war eigentlich, um besonders Jüngere anzusprechen, dass sie in der Zukunft sowas nicht erleben müssen oder besser aufpassen oder eventuell es schon erlebt haben und nach außen gehen können. Die müssen nicht damit alleine bleiben.
Ja.
Aber das geht natürlich auf TikTok gar nicht. Man kann keine Jugendlichen ansprechen mit diesen Themen. Deswegen ist auch alles 18 plus. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine riesen, riesen Followerschaft beziehungsweise eine riesen, riesen Reichweite an älteren Semesters, sage ich jetzt mal.
Total,
Ne?
total. Also ich glaube, dass das auch einfach sowohl auf Instagram wie auch auf TikTok mittlerweile ist, dass nicht mehr nur die jungen Leute Social
Nein.
Media nutzen. Eben auch die Älteren und ich nutze jetzt einfach mal die Möglichkeit und ich finde es super, super wertvoll, auch wenn jemand anonym einfach nur schreibt, hey, ich bin Ü50 und habe auch eine diagnostizierte Dis. Jedes Kommentar, jede Mitteilung einfach extrem wertvoll
Es ist
und
auch, ja.
ja, das
Und
wollte
dann Schritt in die richtige Richtung.
total,
Ja.
total.
Was sollten Medien im Umgang mit Betroffenen am meisten beachten oder sollten die beachten?
Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man erstmal sehr viel Empathie aufbringt für Betroffene, sie nicht vorverurteilt und vor allem Glauben schenkt. Ich weiß, dass viele Betroffene Dinge erzählen, die sie erlebt haben, die für Außenstehende überhaupt nicht nachvollziehbar klingen. Gerade wenn es um rituelle Gewalt geht, auch das, was wir erlebt haben mit rechter und satanischer Ideologie. Man verortet das eher so im Horrorfilm-Genre. Aber es ist einfach Realität. Und da einfach so ein Grundvertrauen Betroffenen gegenüber zu zeigen, das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Ja.
Ja. Kommen wir von meiner Seite aus zur letzten Frage. Wenn ihr eine Botschaft an Politik, Gesellschaft und so weiter richten könnte, welche wäre das?
Ein Umstand, der mir nach wie vor sehr, sehr negativ aufstößt, ist die Tatsache, dass wenn Betroffene einer Dis, die zum Beispiel in ambulanter psychotherapeutischer Behandlung sind, sich dazu entscheiden, einen Täter anzuzeigen, läuft es darauf hinaus, dass diese betroffene Person vor Gericht begutachtet wird und diese Begutachtung wird sagen, es erscheint als unglaubwürdig, was der Betroffene oder die Betroffene sagt, weil Einfluss von außen genommen wurde. Und damit meint man die Therapie. Und diese Tatsache ist für uns nicht nachvollziehbar aus dem Grunde, vieles an Erinnerung erreicht man erst zurück mit Therapie. Ich kann natürlich verstehen, dass es Kritik gibt an der Hypnosetherapie, wo man viel mit Suggestion arbeitet. Aber wenn Betroffene sich einfach nur in psychiatrischer oder psychotherapeutischer Behandlung befunden haben, dann ist das ja eigentlich viel mehr ein Zeichen dafür, dass wirklich was vorgefallen sein muss, dass professionelle Hilfe in Anspruch genommen wird. Und da aber trotzdem vor Gericht immer noch sich die Blöße geben zu müssen, ja, die Aussage ist für nichtig zu erklären, weil es fand ja externe Einflussnahme durch Therapeuten statt, ist für uns ein absolutes Unding. Das können wir einfach nicht nachvollziehen. Wodurch sich natürlich auch viele Betroffene gar nicht trauen, ihre Täter, wenn sie denn bekannt sind, und die Erinnerungen vorhanden sind, überhaupt anzuzeigen.
Anzuzeigen.
Ja.
Schönes Schlusswort. Ich danke dir erstmal nochmal für deinen Mut, für dein Vertrauen in mir, deine Geschichte zu präsentieren. Ihr erinnert euch vielleicht nicht an eure Kindheit richtig, aber erinnert euch an eure Stärke im Heute.
Ja.
Das ist am wichtigsten. Ihr sitzt hier, ihr sprecht, ihr klärt auf.
Ja.
Punkt. Das ist nicht Schwäche, das ist Überleben. Ja.
Überleben und eine Herzensangelegenheit, ja.
Genau. Danke für eure Perspektive, dass ihr eure Perspektive mit uns geteilt habt. Und für euch da draußen, wenn euch diese Folge bewegt hat und selber Betroffene seid, sucht euch Unterstützung. Ihr müsst da nicht alleine durch. Ja.
Absolut nicht.
Bis zur nächsten Folge.
Ein Fan wartet stundenlang vor dem Dakota Building in New York. In der Hand hält er das neue Album von John Lennon, Double Fantasy. Lennon kommt aus dem Gebäude, bleibt stehen und unterschreibt ihm freundlich das Cover und fragt sogar noch, Can I do anything else for you? Und nur wenige Stunden später erschießt derselbe Mann John Lennon. Aber warum tötet ein Fan sein eigenes Idol? Bei Tatort Musik rekonstruieren wir heute nicht nur das Attentat auf einen der berühmtesten Musiker der Welt, den Mord an einem der berühmtesten Musiker der Welt, sondern die verstörende Geschichte einer Bewunderung, die irgendwann in Enttäuschung, Projektion und Gewalt umschlägt. John Lennon, tödliche Enttäuschung, jetzt bei Tatort Musik, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.